Bei mir ist wieder mal der Thierry Urwiller zu Gast. Hallo Thierry.
Hi Duri.
Es wird langsam Standard, dass du bei mir vorbeischaust.
Alle guten Dinge sind drei.
Wir sitzen da, haben Jockey und haben interessante Gespräche. Und gerne würden wir jetzt ein Thema als Podcast aufnehmen. Und zwar, was mich natürlich interessiert als Verteidiger. Was würdest du von oben sehen? Was wäre so eigentlich der Wunsch an die Verteidigung im Rahmen von Begutachtungen von beschuldigten Personen?
Ja, ich glaube, einer der Bausteine, wo wir ja auch schon für Gerichte ein bisschen diskutiert haben, aber auch für Sachverständige, ist konstantes Bestreben nach Professionalisierung. Und im Status quo ist es ja wie bei Gerichten ein bisschen ähnlich, dass man allgemeine Ausbildungen hat, in dem Sinn, dass man nachher für sehr viele verschiedene Fragen zuständig ist. Also man macht vielleicht ein bisschen Strafrecht, man macht Privatrecht, vielleicht noch ein bisschen Verwaltungsrecht, aber in diesen Begutachtungsfragen zum Beispiel, die im Massnahmenrecht anfallen oder bei einer Schuldfähigkeitsbegutachtung oder sonstigen Verfahrensfragen, dort hat man so ein höchstes Maß an notwendiger Spezialisierung, was man wie nicht drum herumkommt, systematisch sich das Fachwissen zu erarbeiten. Und ich habe vorher ja im privaten Gespräch, das wir hatten, habe ich ein Beispiel gebracht mit Operationen. Es wird niemandem in Sinn kommen, zu sagen, von Anfang an kannst du gerade einen neurochirurgischen Eingriff leiten, wenn du frisch ab Staatsexamen kommst. Aber in unserem System ist es so, dass du frisch von der Anwaltsprüfung kommst und du kannst eigentlich jemanden vertreten in einem Verfahren, wo es um die Verwahrung geht. Ist das wirklich ein adäquater Sicherungsmechanismus für so einen schwerwiegenden Eingriff, wo zahlreiche, sehr technische Fragen zugrunde liegen? Und dann wäre die Forderung auch den Strafverteidigerkreis, dass dort eine systematische Professionalisierung und auch die entsprechenden Gefäße dazu existieren. Ja, das wäre so ein bisschen die Hauptforderung.
Ich glaube, den Juristen ist die Komplexität von diesen Fragen gar nicht bewusst. Bewusst, wie schwammig und wie wenig wissenschaftlich fundiert die Ergebnisse von diesen Gutachtern einmal ist.
Ja, vielleicht ist es gewissen Personen nicht bewusst und ich würde das nicht mal so fest als Vorwurf formulieren, weil halt als allgemeintätiger Anwalt oder Anwältin hat man so viele Teilfragen zu bearbeiten, dass es halt wirklich auch schwierig ist, in der verfügbaren Zeit immer in die Tiefe können vorzudringen. Und von dem her ist das nicht ein riesen Vorwurf, wenn ich jetzt da sage, ja, man sollte stetig an der Professionalisierung arbeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass es wie sinnvoll wäre, wenn man im Rahmen auch von einer Fachanwaltausbildung oder halt in anderen spezialisierten Gefäßen sagt, hey, massnahmenrechtliche Begutachtung, was sind Do's und Don'ts, dass man auch Diskussionszirkel in diesen Kreisen hat, dass man sich austauschen über Erfahrungen, dass gerade auch die Leute, die frisch dazustossen, relativ bald mal dazukommen. Ich meine, darum ist auch ein Fachanwalt vielleicht nicht so geeignet, weil man für das zuerst eine Weile in der Praxis muss gewesen sein. Dementsprechend müsste man eigentlich bestrebt sein, sehr, sehr schnell im Rahmen von Weiterbildungen für Anwälte etc. die entsprechenden Gefäße zu schaffen und dann auch systematisch zu bewirtschaften. Und dann auch zu merken, dass nicht immer die wissenschaftlichen Grundlagen dermaßen schwach, sondern es kann einfach sein, dass selbst bei absolut kunstgerechter Begutachtung kann es sein, dass man einfach Restunsicherheiten hat und in gewissen Bereichen sind die durchaus erheblich. Und das ist schon mal eine wesentliche Erkenntnis, so dass man lernt, wie die Differenzierung machen, was ist jetzt einfach unsauber geschaffen und was sind einfach die verbleibenden Restunsicherheiten, die es selbst bei einer absolut kunstgerechten Begutachtung noch gibt. Ich glaube, das trägt ja auch im Diskurs bei, was man eben nicht ziellos quasi auf die Person vom Sachverständigen oder was auch immer schießt, sondern wirklich auf die Punkte zusteuern, die relevant sind für die Begutachtung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Als Einstieg empfehle ich jetzt gerade mal dein Buch, Thierry.
Das freut mich.
Das Teilnahmerecht der Verteidigung am Explorationsgespräch des psychiatrischen Sachverständigen. Das ist jetzt dieses Jahr rausgekommen.
Genau,
ja. Im Schultes Verlag, 65 oder 68 Franken. Mhm. Und dann erlaube ich mir, auf ein Buch zu weisen, wo ich Mitautor bin. Das geht ein Leitfaden in der Praxis von der Untersuchungshaft, auch beim Schultes Verlag rausgekommen. Und dort haben wir im Nachgang haben wir uns auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Namentlich im Anhang 2 geht es um Risk Assessments, Instrument. Also gerade die Haft bei Fragen wie häusliche Gewalt, zum Beispiel Rückfallgefahren etc. Ist das sehr interessant oder ist eigentlich zentral, dass man das kennt und damit umgehen kann?
Genau. Also ich glaube noch, die Materie ist halt sehr, sehr technisch. Und was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, dass dann zum Teil relativ wenig Wissen darüber herum ist, okay, welche Instrumente gibt es überhaupt, dann, wie funktionieren die. Ich glaube, es führt auch für praktizierende Verteidiger keinen Weg daran vorbei, dass man mal die Manual liest, wie ist so ein Instrument anzuwenden. Erst wenn man das, glaube ich, gelesen hat.
Ich glaube, das Manual lesen lange nicht. Man muss mit einem Gutachter zusammensitzen und das wirklich mal durchgehen.
Das kommt noch oben drauf, genau. Aber ich würde eben wie sagen, das sind zwei Komponenten, die notwendig sind. Man kommt nicht darum herum, selber mal runtergehockt sein und das Manual durchgelesen zu haben. Und dann, und das ist klar, das ist das Idealbeispiel, wenn man dann mit einer sachkundigen Person zusammenkommt, mal ein Beispiel zwei durchspielen, um zu schauen, funktioniert etwas. Das führt zu zwei positiven Effekten. Zum einen mal, man ist viel spezifischer in seiner Kritik. Man hat nicht einen allgemeinen, sage jetzt mal, Schrotflintenschuss, den man dann gegen das Gutachten richtet, wo man sagt, hey, das ist sowieso alles Hokuspokus, sondern man geht ganz spezifisch auf einzelne Elemente an und sagt, warum sind diese Fragenkreise beantwortet, hat man dort überhaupt eine umfassende Exploration dazu, was ist die Datengrundlage, man wird viel spezifischer in Kritik und das macht das Gutachten am Schluss besser, weil es stärker auf die Probe kann gestellt werden.
Wobei wir natürlich das Problem haben, dass meistens die einzelnen Auswertungen nicht dem Gutachten beiliegen.
Ja, und ich glaube, das muss man mit aller Vehemenz einfordern.
Ja, natürlich. Aber für das muss man erst wissen, dass das gibt.
Genau, man muss wissen, was es gibt. Und zum anderen muss man auch, das habe ich auch schon ein paar Mal in Gutachten gesehen, dass eigentlich dort der bundesgerichtliche Standard, auch bei diesen Risk Assessment Instrument verlangt ja, dass man den Anknüpfungspunkt von der Beurteilung von jeweiligen Items klarstellt. Und in gewissen Gutachten fehlt das. Und ich glaube, als Verteidigung wäre das zum Beispiel genau so ein Punkt, wo man muss sagen, die reine Summe, die dort eingetragen sind, oder die Punktwerte, die längen wir nicht.
Ja, natürlich
gibt nicht. Mir die Tatsachengrundlage von denen. Mhm. Und das sind so die Aspekte, wo man als Verteidigung eben die Finger drauf hat.
Ja, es stellt sich dann die Frage nach irgendeiner Verteidigung, wenn man es wirklich ganz kritisch anschauen will.
Absolut, genau. Aber dort kommen wir wieder so in ein faktisches Problem, dass die genügende Verteidigung auch noch vom Gericht können gesehen werden muss. Und dort verpufft wahrscheinlich einiges im System, weil man da gar nicht so den Blick drauf hat. So nach dem Motto, was nicht gerügt ist worden, ist wahrscheinlich so richtig. Und dann akzeptieren das alle. Also,
ja, ist ein anderer Blickwinkel. Ja. Aber eben, es fehlt natürlich schon an der genügenden Masse an wirklich spezialisierten Strafrechtlern.
Ja, ich glaube, das ist sicher eines von den ganz grossen Kriterien, was es zwar so einzelne, sehr spezialisierte Leute gibt, die werden notabene auch von der Gegenseite durchaus gern gesehen, weil sie helfen ganz maßgeblich mit, dass der Prozess in geordneten Bahnen verläuft. Also es ist überhaupt nicht so, was man muss sagen, zum Beispiel Vollzugsämter sind nicht froh, wenn da ein qualifizierter Verteidiger auf der anderen Seite ist. Ganz im Gegenteil, das ist ein Qualitätssicherungsinstrument. Also, nein, das meine ich ernst.
Ich schaue kritisch, ich habe andere Erfahrungen.
Das kann auch so sein. Ich kann jetzt nur einzelne Fälle sagen, wo schon Fallverantwortliche sind und haben gesagt, hey, ich bin froh, was auf der anderen Seite jemand war, der das auch noch hat angeschaut, der da auch noch einen Blick hat drauf geworfen, weil man durch das einfach noch eine Qualität gewinnt. Dass das andere Fälle gibt, das mag absolut sein. Aber ich glaube noch dort, man muss die Verteidigung...
Ja, da muss wie eben. Also ich finde es schön, dass du das sagst und es wäre auch zu wünschen, weil ein bisschen Wind von außen schadet dem System nie.
Absolut.
Und so gemütlich darf es beim Juf nicht sein.
Nein, und ich glaube noch, eine gute Verteidigung, die macht am Schluss der Output einfach besser. Und das ist für das System besser und das ist für alle Beteiligten ein Vorteil.
Ist vielleicht im Einzelfall unangenehm, aber in der Masse ist Herausforderung immer führt zu einem besseren Ergebnis.
Ja, ich glaube, das ist sicher ein Punkt. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, wo man muss sagen, ja, in einzelnen Fällen kann es auch sein, dass zum Beispiel mal einzelne Verteidiger vielleicht zu massiv eindimensional, sagen wir mal, verteidigen, was sie zum Beispiel sagen, ja, man muss um alles in der Welt vermeiden, dass die Person irgendwie in eine Massnahme kommt. Und das kann ich in einzelnen Fällen absolut nachvollziehen. In anderen Fällen kann es sein, dass man nicht immer das optimale Szenario hat. Also zum Beispiel habe ich von medizinischer Seite schon ein, zwei Fälle gehört, wo es dann heisst, ja gut, jetzt hat man die Person mit aller Kraft aus der Massnahme rausgeboxt, sie kommt auf die Straße, dekompensiert, wird psychotisch und dann ist sie gerade wieder im gleichen Mass, dann erweist man dieser Person in diesen Konstellationen immer Gefallen, wenn man auf absolute Massnahmenvermeidungsstrategien geht. Ich weiss es nicht
immer. Das ist ein ganz weites Feld, ganz ein heikles Feld. Weißt, ja. Wie viel darfst du als Anwalt, du denkst, okay, die Person will das unbedingt und ja. ist auch zurechnungsfähig und artikuliert das klar. Und wie viel darfst du als Anwalt dein eigenes Wissen und deine Befürchtungen über den Willen von dieser Person stellen und so im Sinn wie mit einem Kleinkind, ich weiss schon, was besser für dich ist.
Nein, also das meine ich auch nicht, dass man so patriarchalisch quasi reinkommt und
sagt, es sind feine Grenzen.
Genau, es ist dort fließend und ich glaube auch immer im Einzelfall zu schauen, findet man mit dem Klient, mit der Klientin einen Austausch, wo man wie kann sagen, das sind unsere Handlungsoptionen, in diesem Rahmen können wir es spielen, das sind die Vor- und Nachteile davon, dass man einfach dort Transparenz herstellt. Und nein, aber dort bin ich wieder ganz bei dir, wenn man sagt, am Schluss des Tages muss der betroffene Mensch, soweit ihm das möglich ist, entscheiden, welchen Weg was er möchte gehen. Und solange das eine Person ist, wo sich ihr Sinn klar ist, muss man sagen, wenn sie Weg A, B oder C machen kann, ist das sicher ein verbindlicher Weg. Und das, aber wie du sagst, es ist ein gradueller Prozess, wo man immer muss schauen muss, wie viel Spielraum hat man im Einzelfall.
Ja, also verstehe mich nicht falsch. Ich verstehe meinen Job nie als rein Sprachrohr vom Klienten. Also es ist ein gemeinsamer Weg, wo man geht, wo man beratend sehr starken Einfluss sollte und kann nehmen. Aber schlussendlich am Ende vom Tag, wenn der Entscheid gefallen ist, dann kann es ja schon sein, dass man mit aller Vehemenz etwas durchdrückt.
Dann schon, ja, weil dann hat man ja den inneren Abgleich gemacht mit dem Klienten, hat sich austauscht, hat geschaut, was entspricht dir jetzt in dieser Konstellation, welchen Weg möchtest du gehen. Und dann ist es ja auch die Aufgabe von Verteidigung, das mit aller Kraft umzusetzen. Also das ist dann absolut wieder notwendig, das ist ihre Rolle von der Verteidigung im Verfahren. Ich glaube vielmehr, also auf was ich aber auch anspiele, ist, wenn jemand ideologische Probleme
aber das ist der Typus Anwalt ist aber ein bisschen ein Maussterben. Das habe ich am Anfang von meiner Karriere viel mehr gehabt. So per se gegen das System. Oder?
Ja, so ein bisschen wie soll ich sagen,
Revolutions-Idee.
Genau.
Aber das treffe ich heute so nicht mehr an. So die seitenlangen Plädoyers über die DMRK, wo der eigentliche Fall nicht berücksichtigt.
Ja, genau.
Sondern es ist dann so eine Kritik am System oder an dem Machtverhältnis.
Genau, und das ist dann auch so ein Szenario, wo sich eine Art wie der Verteidiger seinem Klient bedient, um seine eigene weltpolitische Auffassung zu drücken. Genau. Und die Konstellationen spreche ich ein bisschen an, wo man muss sagen, um das geht es eigentlich weniger. Es geht darum, für den Mandant, Mandantin das bestmögliche Ergebnis in dem System, wo sie drinnen lebt, zu finden. Und dann, aber wenn der Entscheid gefällt ist, fair enough, dann da auch mit absoluter Vehemenz vertreten. Das ist dann nichts als gut und recht.
Ja, das haben wir heute nicht mehr. Heute haben wir eine Anwälte, wo die Fälle nützen für eigene Publizität als Werbemittel.
Ja, das ist dann eher auf der Schadenseite.
Ja, aber ich glaube, die Effekte gehen eben leider auf. Die Leute haben wirklich das Gefühl, Anwälte, die im Fernsehen sind, das müssen stark sein.
Ja, das ist halt wirklich ein bisschen Krux, oder? Darfst nicht irgendwie offiziell Werbung betreiben auf der einen Seite. Und dann gibt es so wie zwei Wege. Entweder machst du sehr langsame, mühsame, indem du viel in fachlichen Publikationen tätig bist und so weiter. Das ist unglaublich zeitraubend und braucht lange Zeit, bis sich das ein bisschen breit rumgespielt hat. Oder du nimmst den anderen Weg über die Medien und hast dann durch das eine sehr, sehr viel schnellere Verbreitung. Und ja, das ist insofern ein bisschen ein gewisser Haken im System, das sehe ich auch. Ja.
Gut, Jerry, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt auch noch die Verteidigung kritisch angeschaut haben.
Ja, merci
für das Gespräch. Da wir ja in unserem Podcast über dein Buch ein bisschen geschumpft haben über Gericht, haben wir hoffentlich ein Gleichgewicht hergestellt. Ja, ich freue mich auf weitere Gespräche. Merci, bist du gekommen.
Ebenso, danke für das Gespräch.
Ciao.
Ciao, Duri.